Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem europapolitischen Podcast Götterfunken. Die meisten von euch haben das sicherlich schon mitbekommen. Dieses Jahr wird das Europäische Parlament neu gewählt. Bei uns in Deutschland findet diese Wahl am 9.6. statt und alle EU-Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Stimme für eine Partei abzugeben, von der sie im Europäischen Parlament vertreten werden möchten. In unserer Podcast-Reihe Auf ein Wort mit stellen wir euch die Kandidierenden für das Europäische Parlament vor. Heute auf ein Wort mit Jascha Dopp. Er ist Spitzenkandidat der CDU für das Europäische Parlament in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und finde es schön, dass das EIZ da so gut dabei dran ist, die europäischen Wahlen vorzubereiten und darüber zu informieren. Danke für dieses gute Engagement auch.
Vielen Dank zurück, dass Sie gekommen sind. Wir fangen direkt an und zwar mit Ihnen persönlich. Können Sie uns ein bisschen etwas über Ihre Ausbildung und Ihren persönlichen Werdegang erzählen?
Ja, natürlich sehr gerne. Also mein Name ist Jascha Dopp. Ich bin 46 Jahre alt, evangelisch verheiratet, eine Tochter. So viel Zeit muss immer sein. Und in der Tat passt es auch ganz gut zum heutigen Thema Europawahlen und Europäische Union. Also ich habe schon mich sehr, sehr früh immer für internationale Beziehungen und vor allen Dingen für Europa interessiert. Habe schon in der Schulzeit in Amerika einen Highschool-Abschluss gemacht, bevor ich dann das Abitur in Schwerin abgelegt habe. Und mich da dann auch relativ früh für Frankreich austausche, dann nach dem Abitur die wirklich sehr zu empfehlende Interrail-Tour durch Europa gemacht und habe schon damals entschieden, okay, Europa wird ein Schwerpunkt bei mir. Und das habe ich dann in der Ausbildung und auch im Beruf so umgesetzt. Von der Ausbildung her habe ich internationale Masterabschlüsse in Europarecht, in internationalen Beziehungen und dann auch noch in EU-Verwaltungswissenschaften. Den letzten berufsbegleitend schon als fertiger Landesbeamter an der ENA in Frankreich in Straßburg gemacht. Also da schon einen sehr großen Schwerpunkt gesetzt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich, nachdem ich erst im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern und dann im Innenministerium als Stabschef gearbeitet hatte, vor jetzt fast 8 Jahren die Leitung des EU-Referats, also das ist das Referat für EU-Grundsatzangelegenheiten, in der Europaabteilung der Landesregierung übernommen habe. Und da bin ich für die Vorbereitung der europapolitischen Positionierung des Landes verantwortlich. Ich habe also auch beruflich mit der Europäischen Union viel zu tun, war in der Funktion zum Beispiel auch der Brexit-Koordinator des Landes.
Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Da kommen wir später noch einmal genauer dazu. Da haben Sie ja bestimmt auch schon spannende Erfahrungen gesammelt. Man könnte bestimmt sagen, an der Schnittstelle zwischen MV und Europa bestimmt, oder?
Ja, absolut, genau. Also vor allen Dingen die Brexit-Vorbereitungsverhandlungen auch mit den anderen Ländern und dem Bund, das war sehr interessant. Ja, aber auch andere Aktivitäten, ne, zur Vorbereitung der Aktivitäten zur Konferenz zur Zukunft Europas. Ja, es ist eben wichtig, dass auch die Bundesländer sich europapolitisch aufstellen, auch wenn das natürlich in einem anderen Maß passiert, als der Bund das macht. Aber wichtig ist es, da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu.
Eine Nachfrage noch zu Ihrer Ausbildung. Also sind Sie mehr oder weniger ein Jurist oder ist das dann als Völkerrechtler ein bisschen anders?
Also es ist so, dass ich mein Jura-Examen in Frankreich abgelegt habe. Also ich habe mein Jura-Examen an der französischen Universität, das universitäre Jura-Examen in Frankreich, mit der Spezialisierung in Europa und Völkerrecht gemacht. Und damit bin ich nicht der berühmte deutsche Volljurist, sondern eben französischer Jurist, habe mir aber diesen Abschluss anerkennen lassen. Und das ist dann auch meine Zugangsberechtigung für den höheren Dienst, so nennt man das in der Beamtenlaufbahn gewesen, mit dem ich dann auch verbeamtet worden bin hier im Landesdienst. Das passte natürlich dann ganz gut mit so einer Qualifikation, die also sehr europarechtlich eben auch geprägt ist, die Funktion als Leiter des EU-Grundsatzreferats zu übernehmen.
Das hört sich ja schon
Aber ich habe eben auch noch zusätzlich einen politikwissenschaftlichen Studiengang, also internationale Beziehungen und noch EU-Verwaltungswissenschaften. Also Verwaltungswissenschaften wird häufig als Untergruppe der Politikwissenschaften gesehen, aber an der ENA, das ist die französische Verwaltungshochschule, und auch an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, und das war ein deutsch-französischer kombinierter Master von diesen beiden Schulen, werden Verwaltungswissenschaften eben einzeln unterrichtet.
Also haben Sie zwei Masterabschlüsse?
Also mit dem Master in internationalen Beziehungen, den ich in Frankreich gemacht habe, sogar 3 Masterabschlüsse.
Sehr gut qualifiziert, also. Dann
Dankeschön. Ich finde, das
einmal.
ist auch wichtig, wenn man politische Verantwortung übernehmen will, dass man auch also Qualifikationen und auch Berufserfahrung mitbringt. Ne?
Dann kommen wir einmal direkt im Anschluss an Ihre Motivation. Sie haben das auch schon so ein bisschen angeschnitten mit der Interrail-Reise, aber noch einmal zusammengefasst oder mehr auf den Punkt gebracht, was ist jetzt Ihre Motivation konkret in das Europäische Parlament einzuziehen?
Ja, also wie Sie schon gesagt haben, das ist natürlich jetzt für mich eine ganz gute Überleitung. Also ich habe mich eben schon für Europa und internationale Belange eigentlich schon seit der Schulzeit und auch im Studium schon immer begeistert. Mein Ziel war auch immer, nach Brüssel zu kommen und da zu arbeiten. Das hat dann auch eine kurze Zeit lang geklappt. Also nach den beiden ersten Studienabschlüssen habe ich dann im Generalsekretariat des Europaparlaments das sogenannte Trainee-Programm, also das ist wie ein Mini-Referendariat organisiert bei den europäischen Institutionen durchlaufen und bin dann eben aus privaten Gründen wieder in die alte Heimat nach Spreen zurückgegangen. Von daher war meine ganze Laufbahn schon immer auf Europa ausgerichtet. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, vor jetzt fast 8 Jahren das Europareferat hier in der Europaabteilung der Landesregierung zu übernehmen und damit dann auch beruflich dort tätig zu sein. Aber für mich ist es eben so, ich möchte eben für meine Heimat Mecklenburg-Vorpommern in Europa, für das ich wirklich brenne, auch Verantwortung übernehmen und Mecklenburg-Vorpommern eben in der Europäischen Union auch besser machen. Und deswegen habe ich mich entschieden, für das Europäische Parlament zu kandidieren. Inzwischen auch schon zum 3. Mal. Also ich habe bereits 2-mal auf Listenplatz 2 der CDU hier in Mecklenburg-Vorpommern kandidiert. Listenplatz 2 kommt nie rein bei den Wahlergebnissen, die wir immer haben. Aber jetzt kandidiere ich eben auf dem ersten Listenplatz und habe deswegen auch eine konkrete Chance, die Europawahl erfolgreich zu bestehen. Die Umfragen sehen im Moment gut aus und ich gebe natürlich als begeisterter Europäer Gas, um die Leute auch zu überzeugen, dass ich kompetent und auch mit Überzeugung unser Bundesland in Europa vertreten möchte.
Also haben Sie ja so gesehen schon zweimal die Wahlkampferfahrung gemacht.
Ja, wobei man als Spitzenkandidat schon mehr zu tun hat
Das kann ich mir
als
vorstellen, ja klar.
Listenplatz 2-Kandidat. Das muss ich deutlich sagen, aber es macht eben auch sehr viel Spaß.
Also im Prinzip drehen Sie das ja auch so ein bisschen um. Jetzt aktuell arbeiten Sie in MV an europäischen Themen und dann wollen Sie in Brüssel im abstrakten Sinne in Europa für die Themen von MV arbeiten, wenn
Genau
ich mir
so.
da
So
das
haben Sie das.
Gedankliche einmal erlauben
Ja,
darf.
wir haben ja beim EIZ dieses schöne Logo für Social Media EUMV. Das nutzen wir auch häufig und genau, da haben Sie völlig recht. Also da kann man natürlich Europa in MV draus machen. So ist es jetzt in der Landesregierung. Man kann aber eben auch andersrum Mecklenburg-Vorpommern in Europa gut vertreten und das ist dann sozusagen die zweite Schiene. Genau.
Dann kommen wir einmal zu den Errungenschaften der Europäischen Union. Die
Ja.
Europäische Union hat ja viel für die Menschen in Europa geleistet. Und da wäre die Frage, was für Sie da drei besonders wichtige Errungenschaften der EU sind.
Ja, das ist eine gute Frage. 3 ist immer eine schöne Zahl. Deswegen lege ich da auch wirklich gleich los und fange mal mit dem ältesten, aber für mich auch wichtigsten an, nämlich dem Frieden in Mitteleuropa. Also die Europäische Union ist für mich ein Friedensprojekt gewesen. Frieden durch wirtschaftliche Annäherung. Und das hat sie super hingekriegt. Also die großen Kriege, vor allen Dingen zwischen Deutschland und Frankreich, die gibt es nicht mehr. Und die sind auch heutzutage, auch in dieser unsicheren Zeit, einfach unvorstellbar geworden. Also Frieden zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union, das hat wirklich super geklappt. Dann als zweites, das, was daraus entstanden ist, nämlich aus der wirtschaftlichen Annäherung, der europäische Binnenmarkt, der ist gerade auch für Deutschland mit seiner exportorientierten Wirtschaft ganz, ganz wichtig und eben ein Kernprojekt der Europäischen Union. Denn wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand für die Menschen zusammen mit der Freiheit, die die Europäische Union garantiert, das sind eben die Stabilitätsanker, um auch den Frieden zu gewährleisten. Und als drittes würde ich dann etwas moderner oder etwas neuer sagen, eben auch der grenzenlose Waren-, Personen- und Dienstleistungsverkehr. Viele, vor allen Dingen junge Leute, können sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie ein Europa mit Grenzen mal ausgesehen hat. Ich habe das zu Anfang noch mitgekriegt, vor allen Dingen auch noch während der deutschen Teilung, aber dann nachher auch, wenn man einfach in den Urlaub nach Österreich oder nach Frankreich fuhr, wenn man wirklich an langen Schlangen an der Grenze stehen musste, um zu warten, ob man reingelassen wird. Das kennen heute viele gar nicht mehr. Und das ist auch eine Riesenerrungenschaft. Gerade wenn man in die heutige Zeit guckt, auch nach Großbritannien, muss man aber sagen, die ist nicht selbstverständlich. Und es lohnt sich dafür auch zu kämpfen, damit wir diese Errungenschaften auch beibehalten und verteidigen können.
Dazu zählt ja auch der Schengen-Raum als Abkommen
Genau.
für den Personenverkehr und den Wegfall der Kontrollen. Da können wir beim Thema Migration bestimmt nochmal drauf zurückkommen. Welche Themen sind es denn, die Sie persönlich bewegen und die Sie im Europaparlament dann angehen möchten?
Ja, da geht es mir natürlich vor allem darum, dass ich meine Heimat Mecklenburg-Vorpommern im Europaparlament auch gut vertrete und unsere Interessen vertrete. Und da denke ich immer, als Politiker ist auch die Aufgabe, den Menschen im Land, die man repräsentieren möchte, zuzuhören und zu gucken, wo da der Schuh drückt, welches die Probleme sind, die sie ansprechen. Und das sind in der Tat die Probleme, die häufig genannt werden, heutzutage die wirtschaftliche Entwicklung, vor allen Dingen auch mit den Energiepreisen. Also Energiepolitik ist ein großes Themenfeld, da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf, aber auch die Migrationspolitik, das beschäftigt die Leute wirklich in die eine und in die andere Richtung und da eben eine vernünftige Lösung auszuarbeiten, die die Menschen mitnimmt, die auch ihre Bedürfnisse anerkennt, aber eben auch realistisch ist und die man vernünftig umsetzen kann, das ist eine große Herausforderung und die muss sich Europa jetzt stellen, aber auch insgesamt das Thema Sicherheit, also äußere, aber auch innere Sicherheit, vor allen Dingen der jetzigen schwierigen Weltlage. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Andererseits möchte ich aber auch in meiner Zeit im Europaparlament andersrum den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erzählen, welche großen Errungenschaften die Europäische Union erlangt hat. Da haben wir eben schon darauf hingewiesen. Und aber auch, was Europa für Sie ganz konkret an Vorteil bedeutet. Eine ganz, ganz wichtige Message für mich ist da immer, den Menschen auch mitzugeben, diese ganzen Diskussionen über Nettozahler, Deutschland als Nettozahler, was insbesondere die Parteien vom ganz rechten und auch linken Rand da immer gerne erzählen, dass man das mal in die Perspektive setzt. Ne? Es geht da um nicht mal oder um gerade mal 1% der Wirtschaftsleistung in Deutschland, aber dass man vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern auch die Zahlen nennt, dass Mecklenburg-Vorpommern durch die Kohäsionsmittel, die vor allen Dingen im Bereich der Landwirtschaft und der ländlichen Räume ganz besonders groß ausgestattet sind, so sehr von der Europäischen Union auch monetär profitiert, dass, wenn wir mal gucken, was wir alles aus Europa an Mitteln bekommen und pro Kopf umrechnen, wie viel denn für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern anteilig nach Brüssel überwiesen wird, dass wir dann rechnerisch Nettoempfänger sind. Und wenn
als
dann
Bundesland,
die
also in dem Fall.
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also wenn man alle Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zusammenzählt, was da pro Kopf überwiesen wird und dann sieht, was Mecklenburg-Vorpommern an Mitteln aus Brüssel bekommt, dann sind wir Nettoempfänger. Und die gleichen Leute, die da immer erzählen, man müsste doch erstmal auf die Menschen im Land gucken und das sollte alles reformiert werden und abgeschafft werden, ja, die argumentieren dann im Prinzip dafür, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern weniger Mittel für die ländlichen Räume, die Landwirtschaft und die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung hätten. Und das kann nicht der Anspruch sein. Ich möchte mich lieber dafür einsetzen, dass diese Förderprogramme erhalten bleiben, modernisiert werden, aber dass Mecklenburg-Vorpommern eben nicht hinten runterfällt, sondern weiterhin davon profitiert.
Also auf jeden Fall sehr pro-europäisch und wenig Zweifel an der europäischen Idee im Allgemeinen, würde ich
würde ich
daraus
so
hören.
Nicht sagen. Sie haben bisher so eher so die Punkte angesprochen, wo man meiner Meinung nach auch wirklich als überzeugter Europäer darauf hinweisen muss, welche Vorteile man hat. Es gibt ja aber auch eine ganze Menge Nachteile im täglichen Klein-Klein, wo die Europäische Union noch besser werden muss. Das ändert überhaupt nichts daran, dass ich glühender und überzeugter Europäer bin. Aber ich sage immer, ich bin überzeugter Europäer, aber auch Europäer mit Überzeugungen. Also ein politisches System kann immer nur so gut sein, wie die Anliegen, die man da einbringt und wie man sich dafür einsetzt. Und eine meiner Überzeugungen, und die muss ich schon ganz deutlich sagen, ist, dass Europa kein Selbstzweck ist. Europa ist für die Menschen, für die Europäerinnen und Europäer da. Und der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und manchmal hat man vor allen Dingen bei den Berichtspflichten, bei den Nachweispflichten, bei den Abgaben das Gefühl, dass der ein oder andere in der europäischen Bürokratie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Da kann man vieles doch ja besser organisieren und muss das auch tun, vor allen Dingen im täglichen Klein-Klein. Gerade wenn ich da so an mittelständische Unternehmen, Familienbetriebe denke, was die da alles an Nachweis und Pflichten erbringen müssen, das gerät manchmal schon etwas aus der Hand.
Dann würde ich sie stattdessen so zusammenfassen, dass sie auf jeden Fall vom Grundkonzept der Europäischen Union überzeugt sind, aber natürlich in Bereichen Verbesserungsbedarf sieht. Das soll ja auch nicht immer heißen, dass alles, was aus Europa kommt, gut ist, sondern die Grundidee, hinter der stehen sie.
Absolut. Also ich würde sozusagen so auf dem Punkt bin, ich bin ein so überzeugter Europäer, dass ich es noch besser machen will.
Kommen wir einmal zur nächsten Frage. Also, welche Vision haben Sie für Europa? Da geht es einmal um das große Ganze, wenn man das einmal so sagen kann. Und zwar gibt es da ja die Idee, dass man die Europäische Union in die Richtung eines Föderalstaates oder einer Union mit noch mehr Kompetenzen entwickelt, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika. Oder dass man, das wäre dann dementsprechend die andere Richtung, dass man wieder mehr Kompetenzen aus Brüssel abzieht und wieder mehr auf die Nationalstaaten die Kompetenzen zurückgibt. Wie wäre da Ihre
Ja,
Vision?
also ich finde die Frage sehr schön, welche Vision haben Sie für Europa? Und die Details, die Sie jetzt genannt haben, die sind ja schon recht technisch. Also viele Menschen finden, glaube ich, diese Frage ja, wie viele Kompetenzen hat jetzt wer, recht technisch. Deswegen würde ich, wenn das für Sie auch okay ist, die Frage mal lieber von dieser Seite der Vision angehen, ne? Also was soll Europa für mich eigentlich darstellen? Und dann fragen, wie kann man das denn technisch machen? Denn mehr oder weniger Kompetenzen sind für sich ja noch kein politisches Ziel, sondern das Ziel ist das, was dahinter steht. Und wie erreicht man das dann? Und meine Vision für Europa ist ganz eindeutig, und das ergibt sich auch eben so ein bisschen aus dem, was ich da gerade gesagt habe, dass ich möchte, dass Europa in den großen Fragen unserer Zeit, in diesen riesigen Krisen, denen wir uns auch jetzt gegenüber sehen, aber wirklich auch in den großen Fragen unserer Zeit, kraftvolle Antworten liefert. Dass Europa auch ein kraftvoller und selbstbewusster Kontinent ist und bleibt und das weiter ausbaut und eben unsere Vision, unsere Werte in der Welt auch selbstbestimmt behauptet und damit nach draußen geht. Denn ich glaube, unsere europäischen Werte sind wirklich sehr, sehr gut und das ist auch der Grund dafür, warum so viele Staaten der Europäischen Union angehören möchten und so viele Menschen, wenn sie denn in ihren Heimatländern nicht mehr sicher sind oder sich nicht mehr wohlfühlen, eben in die Europäische Union kommen möchten und eben nicht nach China oder Russland oder in andere autokratische Systeme. Und da ist eben die Frage, wie kann man das erreichen? Für mich ist die Formel da, und das leitet sich so ein bisschen aus der Diskussion eben ab, dass Europa in den großen Fragen mehr machen muss. Da brauchen wir mehr Europa und ein kraftvolleres Europa. Ich denke da gerade an die Außenpolitik, an die Verteidigungspolitik, aber auch weiterhin an eine sehr, sehr kraftvolle Wirtschaftspolitik, wo wir wirklich schon ein absolutes Schwergewicht weltweit sind, aber wo wir auch eigene Hausaufgaben auf dem europäischen Markt machen müssen. Wo man etwas weniger Europa brauchen könnte, das habe ich ja eben schon gesagt, ist so in dem täglichen Klein-Klein, Überprüfungspflichten, jedes kleine Detail durchdekliniert. Da ist es auch wichtig, dass wir uns an das Subsidiaritätsprinzip, was ja eines der grundlegenden Prinzipien der Europäischen Union ist, wieder mehr erinnern, und auch flexiblere Möglichkeiten. Aber in den großen Fragen, da brauchen wir Europa. Und das ist auch ganz klar, eine eigenständige Energiepolitik, eine eigenständige Wirtschaftspolitik, die muss heute global gedacht werden. Noch viel mehr natürlich Außen- und Sicherheitspolitik. Das muss man global denken. Das geht gar nicht mehr anders. Da kann Deutschland und Holland nicht sagen, na, wir machen komplett was Konträres und haben beide damit Erfolg. Das funktioniert nicht mehr. Und da müssen wir zusammenstehen und gemeinsam eine starke Antwort finden. Und dann werden wir in der Welt auch gehört und können unseren Einfluss zum Guten geltend machen. Und deswegen gibt es eben auch keine klare Antwort darauf, braucht Europa jetzt unterm Strich mehr oder unterm Strich weniger Kompetenzen, sondern in den großen Sachen, da brauchen wir mehr Europa und im täglichen Klein-Klein, da ist manchmal weniger auch mehr.
Also auch ein bisschen, um das dann beim Namen zu nennen, Bürokratie ist dann auch etwas, was Europa ein bisschen zurückfahren müsste aus Ihrer Sicht.
Ja, unbedingt. Also Europa muss bei der Bürokratie aufpassen, das ist ganz klar. Das haben wir auch im Wahlprogramm der CDU, CSU ganz klar gesagt. Wir brauchen da ein Belastungsmoratorium, das heißt im Prinzip also einen Stopp weitender belastender Vorschriften, gerade für die mittelständischen, für die kleinen Unternehmen, aber auch für die Familienunternehmen und die landwirtschaftlichen Betriebe. Da wird es schon zu viel, das muss man in Europa umsetzen. Da muss man allerdings auch, wenn man nach Europa zeigt, sehen, dass drei Finger auf einen zurückzeigen, auch Deutschland ist ein absolutes Bürokratiemonster. Das macht die Europäische Union nicht alleine. Nur, und das höre ich auch immer wieder, wenn ich mich mit Unternehmerinnen und Unternehmern hier in Mecklenburg-Vorpommern unterhalte, aber auch mit Landwirten. Deutschland hat eben diese Tendenz, und da muss ich mir als Beamter eben absolut an die eigene Nase fassen und auch meinen ganzen Kollegen noch mit, da gibt es immer diese Tendenz, alles 150-prozentig umzusetzen. Erstmal zu sehen, wie man es perfekt macht und dann am besten gleich noch mit reinschieben, was man dann zusätzlich auch noch mit regeln könnte. Und das in Kombination, also komplexe europäische Regeln, die natürlich teilweise komplex sein müssen, weil sie von Portugal bis ins Baltikum gelten müssen. Da ist eine gewisse Komplexität, wird man da immer haben. Wenn man die dann auch noch 150-prozentig umsetzt und noch verkompliziert, ja, dann wird es irgendwann nicht mehr handelbar für die mittelständischen Unternehmen, für die Familienbetriebe. Und das höre ich immer mehr. Und das sieht man ja auch. Also viele, gerade mittelständische oder auch größere Unternehmen, die sich's leisten können, die gehen jetzt ins europäische Ausland, teilweise auch ins außereuropäische Ausland. Aber die Möglichkeit hat natürlich ein Handwerksbetrieb nicht. Und der muss trotzdem diese ganzen Vorschriften umsetzen. Und da müssen wir flexibler und besser werden. Das ist ganz eindeutig so. Denn auch da wieder muss gelten, Europa muss für die Menschen da sein, nicht andersrum. Also Europa ist nicht der Selbstzweck, dass alles bis aufs Kleinste kontrolliert wird, sondern wir müssen vernünftige politische Ziele formulieren, wo die Menschen auch dahinter stehen. Und dann müssen wir gucken, wie wir diese angemessen umsetzen. Aber teilweise nimmt es eben Auswüchse an, die europäische Bürokratie plus die deutsche Bürokratie, wo die Menschen einfach nicht mehr hinterherkommen und auch gar nicht mehr verstehen, was eigentlich der Sinn hinter dieser Regelung ist.
Können Sie das Subsidiaritätsprinzip, Sie haben das gerade eben kurz angedeutet, dass Sie das noch einmal kurz erklären, damit jeder weiß, was damit gemeint ist?
Also das Subsidiaritätsprinzip ist eines der Kernprinzipien der Europäischen Union, aber auch des deutschen Grundgesetzes. Das Subsidiaritätsprinzip bedeutet, dass in einem Mehrebenensystem, also in Deutschland sind es zum Beispiel die Kommunen, die Länder und dann der Bund, also drei verschiedene Ebenen, in Europa kommt die europäische Ebene noch dazu, dass da der Grundsatz ist, dass das, was auf der untersten Ebene geregelt werden kann, auch dort vor Ort geregelt wird, weil man einfach mit einem Grundvertrauen in die Menschen reingeht, dass man sagt, die Leute, die am nächsten dran sind, die vor Ort sind, die können am besten verstehen und auch am besten das umsetzen, wie man eine Regelung trifft oder wie man den Einzelfall bewertet. Und das nur, wenn die untere Ebene es nicht schafft oder wirklich zwingende Gründe dafür sprechen, warum man eine Einheitlichkeit braucht, dass man nur dann eine Ebene weiter nach oben geht.
Und also mehr Vertrauen in die Menschen vor Ort und weniger bürokratische Überkontrolle, wenn ich das einmal so formulieren kann.
Um es mal ganz deutlich auf den Punkt zu bringen, also man redet ja heute auch im Arbeitsalltag immer vom Mikromanagement, also wenn der Chef jede Kleinigkeit nochmal selber nachprüft und nochmal selber durchmacht, also Mikromanagement muss vor Ort gemacht werden und nicht in Berlin und in Brüssel. Allerdings, und das habe ich ja vorhin auch dargelegt, es gibt bestimmte Sachen, die funktionieren nur, wenn sie eine Ebene drüber gemacht werden. Und wenn man eben einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt hat, dann muss es natürlich, und das ist ganz klar, auch Standards geben, die überall auf diesem Markt in der gleichen Art und Weise gelten und angewendet werden. Und das zu überprüfen, das kann natürlich nicht der Bürgermeister vor Ort machen, weil der weiß ja im Zweifel nicht, wie sein Kollege in Portugal oder in Schweden das macht. Von daher, da muss es schon einheitliche Regeln geben. Aber es darf nicht immer diese Tendenz hingehen, so, also alles wird jetzt in Brüssel geregelt, alles wird jetzt in Berlin geregelt und vor Ort hat man gar keine Flexibilität mehr. Denn letztendlich die Stärke vom Subsidiaritätsprinzip und auch von föderalen Systemen ist die Flexibilität vor Ort, die sich an die übergeordneten Regeln hält, aber vor Ort guckt, wie man sie denn am besten umsetzen kann. Und das ist ein Prinzip, das funktioniert in allen menschlichen Organisationsformen immer besonders gut. Und da müssen wir bei diesen, wie gesagt, bei den Vorschriften, die ins Klein-Klein gehen, auch eine gewisse Rückbesinnung auf dieses Subsidiaritätsprinzip in Europa, aber auch in Deutschland wieder haben.
Dann gehen wir einmal weiter zu den nächsten Themen. Einmal Nebentätigkeiten im Europäischen Parlament. Da wäre die Frage, haben Abgeordnete wirklich genug Zeit, um neben dem Mandat noch Nebenjobs auszuführen?
Nun muss ich dazu sagen, ich bin noch kein Berufspolitiker, von daher das den Eindruck, den ich aus der Arbeit von denen, die ich kenne, so mitnehme. Und grundsätzlich muss ich sagen, für Vollzeit Nebentätigkeiten, da bin ich etwas kritisch, gerade bei Europapolitikern. Ne? Europapolitiker sind eben in ganz Europa, also von Brüssel, Straßburg bis hin in ihren Wahlkreis, immer viel unterwegs. Und also ein Job, das kann man ganz eindeutig sagen, ein Job, wo man dann noch mehrere Tage die Woche irgendwo vor Ort in einem Büro sitzen muss, der ist schon organisatorisch gar nicht möglich. Da bin ich also skeptisch. Ich will es aber auch nicht völlig ausschließen, denn es ist schon so, dass Europaabgeordnete sich auch sehr stark spezialisieren. Vor allen Dingen, wenn sie Berichterstatter werden für bestimmte Vorhaben im Europäischen Parlament, dann werden sie schon richtige Spezialisten. Also mit ihrem Team arbeiten sie sich da wirklich in sehr tiefgehend in Problembereiche ein und machen das auch sehr technisch. Und wenn man dann danach sozusagen gefragt wird, ob man eine Rede halten kann, ob man mal einen Vortrag halten kann, dann finde ich, das ist dann auch in Ordnung. Denn das möchte man ja auch. Man möchte ja, dass es einen Austausch zwischen der Politik und der Zivilgesellschaft gibt. Also es darf da nicht zu starre Regeln geben, dass man mit überhaupt niemandem mehr da irgendwie ein gemeinsames Projekt machen kann. Aber es ist eben auch für mich völlig klar, also eine Vollzeitanstellung und einen richtigen Job nebenbei, das geht organisatorisch gar nicht und sollte von daher dann auch reguliert werden im Europaparlament. Und das ist ja auch so.
Also, aber sind dann die aktuellen Regeln da weitgehend genug aus Ihrer Sicht?
Na, in dem einen oder anderen Punkt könnte man da sicherlich noch weitergehen. Die Frage ist dann halt auch, wie man das dann im Alltag umsetzt. Also meiner Kenntnis nach gibt es jetzt kein komplettes Verbot. Ich kenne das ja als Beamter, also als Beamter des Landes Mecklenburg-Vorpommern so, dass wenn ich jetzt irgendeine Nebentätigkeit machen möchte, auch eine, die mit meinem Mandat überhaupt gar nichts zu tun hat, was weiß ich, einmal die Woche abends im Laden Wein verkaufen oder so, dann muss ich das meinem Arbeitgeber zur Genehmigung melden. Und wenn der Nein sagt, dann darf ich das nicht machen, dann ist das wirklich verboten als Beamter. So weitgehend ist das im Europäischen Parlament nicht.
Würden Sie
Da
sich
kann
das
man
so
so
weitgehend
weit
wünschen?
Das ist jetzt gerade mein Beispiel, das wäre für mich dann ein Schritt zu weit, dass man da sozusagen jede Tätigkeit, das gilt für mich als Beamter ja auch, wenn ich irgendwo einen Vortrag halten will, dann muss ich natürlich vorher fragen, ob ich das überhaupt machen kann, muss mir das genehmigen lassen, zumindest wenn es im Zusammenhang mit meiner Beamtentätigkeit hängt. Und das wäre mir ein wenig zu weitgehend. Aber dass man so über eine grundsätzliche Regelung verfügt, sozusagen, was kann man machen? Zum Beispiel, dass man einfach mal sagt, so eine bestimmte Stundenzahl sollte grundsätzlich nicht überschritten werden oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, der Hintergrund dieser Frage ist natürlich Vertrauen. Da geht es um Vertrauen von den Wählerinnen und Wählern auch in die von Ihnen gewählten Abgeordneten. Und da wäre die Überleitung bei dem Thema Vertrauen auch die Frage nach dem Spitzenkandidatenprinzip, das ja bei der Wahl 2019 galt, mehr oder weniger. Und da geht jetzt die Frage an Sie auch als Vertreter der CDU. Da kann ich persönlich auch von unserer Arbeit im EEZ berichten. Wir sind natürlich oftmals auf Veranstaltungen vertreten, wo wir zum Beispiel Infomaterialien zur Europäischen Union und allem drumherum anbieten und mit den Menschen über die EU ins Gespräch kommen. Und auf diesen Veranstaltungen, also vielleicht kann man auch sagen, es ist mehr oder weniger eine Zuhörerfrage vielleicht nicht, aber keine Frage, die direkt von mir kommt. Aber das ist eine Frage, wo man dann auch als jemand, der da für die EU Informationen anbietet, angesprochen wird. Und zwar die Frage, wie konnte das sein, dass Ursula von der Leyen zur Präsidentin der Kommission gewählt wurde, obwohl sie laut dem Spitzenkandidatenprinzip ja gar nicht zur Wahl stand?
Genau, weil Fred Weber ja eigentlich gewählt worden ist. Also ich würde gerne meine Antwort in zwei Teilen geben und jetzt erstmal meine politische Betrachtungsweise darlegen und dann vielleicht hinterher nochmal mit dem Hintergrundwissen als Europa-Experte vielleicht auch nochmal erklären, wie das denn wirklich kommen konnte. Und meine Antwort für den politischen Teil ist, dass ich sage, ich halte das für sehr misslich. Ich fand es überhaupt nicht gut, auch für die Weiterentwicklung der gesamteuropäischen Demokratie, dass so etwas angekündigt wurde, von allen Parteien auch so im Wahlkampf ja auch kommuniziert wurde und dass dann davon so eklatant abgewichen wurde. Und was ich vor allen Dingen auch nicht gut fand, ist, dass das dann meiner Meinung nach überhaupt nicht vernünftig kommuniziert und erklärt worden ist. Und da muss ich schon sagen, Also Schaden für die Demokratie ist da immer ein großes Wort, aber zumindest ist es ein Schaden für die Weiterentwicklung und für den Vertrauenszuwachs in eine gesamteuropäische Demokratie dabei entstanden. Und das kritisiere ich sehr. Also wenn die Leute hinterher nicht das kriegen in der Wahl, was vorher ihnen bei einer bestimmten Wahlentscheidung angekündigt wurde, dann ist das nie gut für die Demokratie. Das finde ich sehr kritisch.
Da ist dann auch die Nachfrage, die ich dann auch persönlich oft bekommen habe, die nächste Nachfrage, wenn ich dann persönlich das versucht habe, Menschen zu erklären, was da passiert ist, da ist die nächste Nachfrage dann die nach der Demokratie, ne? Also das ist
ja,
dann
genau.
Schon...
Das ist ja auch, das meine ich eben. Das ist ja ein Grundprinzip der Demokratie ist ja, dass wenn ich meine Stimme jemandem gebe, dass der dann ein bestimmtes Programm hat, eine bestimmte Konsequenz hat, eine bestimmte Person hat, die dann von dieser Stimme profitiert. Und da muss ich mich natürlich in der Demokratie darauf verlassen können, dass das dann auch so mit meiner Stimme bewirkt wird, wenn es jetzt nicht komplett weltbewegende Änderungen gibt. Ne? Also ich kann natürlich, also ist es natürlich schon so, dass wenn man mit einem bestimmten Wahlprogramm antritt und dann eine massive Katastrophe passiert, dann muss man sich natürlich erstmal um diese Katastrophe kümmern. Das ist so. Das war hier ja aber nicht so. Hier ist ja einfach die Wahl mit bestimmten Ansagen und mit einer bestimmten Kommunikation durchgeführt worden. Und dann war die Wahl zu Ende. Es gab ein eindeutiges Ergebnis. Und dann wurde von dem Ergebnis abgewichen, ohne dass ich jetzt die politische Lage grundlegend geändert hätte. Und das ist eindeutig zu kritisieren. Das ist nicht gut, weil in der Kommunikation dadurch natürlich kein Vertrauen in die Demokratie aufgebaut wird. Und das brauchen wir. Wenn wir die Europäische Union immer enger zusammenführen wollen, dann brauchen wir mehr Vertrauen in die demokratischen Prozesse. Und hier war genau das Gegenteil der Fall. Also sehr zu kritisieren. Und ja, dann würde ich jetzt aber auch zu der Erklärung kommen, die Sie ja bestimmt auch häufig in den Gesprächen als EZ gegeben haben, woran liegt das überhaupt? Und da muss man sagen, da sind dann eben beide Seiten, und das sage ich jetzt gleich, beide Seiten schuld. In der Europäischen Union teilt sich die Macht im Prinzip zwischen der eher politischen, dem politischen Machtzentrum des Europäischen Parlaments und dem eher administrativ regierungsgeprägten Machtzentrum des Europäischen Rates auf. Und das ist historisch auch sehr gut zu erklären, weil die Europäische Union ja eben nicht ein Bundesstaat ist, der sich durch eine neue Verfassung nach einem Krieg oder wie auch immer, sowas ja in den Vereinigten Staaten gegründet hat und alle Regeln jetzt schon fest sind, sondern die Europäische Union ist ein Projekt, wo sich Staaten, souveräne Staaten zu einer Kooperation zusammengeschlossen haben, die dann immer weiter vertieft wurde. Und jetzt inzwischen haben wir so eine Halbstaatlichkeit der Europäischen Union mit einer eigenen Währung, einem eigenen Budget, einer eigenen Administration und so weiter, wo eben Staaten auch ganz bewusst Souveränität aufgegeben haben. Aber um diese Souveränität aufzugeben und nach Brüssel zu übertragen, war den Staaten immer wichtig in den europäischen Verträgen, dass sie als Entscheidungsorgan in der Europäischen Union die Macht auch zumindest mit ausüben.
Da würde ich einmal kurz einhaken, nämlich Sie haben gesagt, der Europäische Rat, um das nochmal einmal für alle klarzumachen, der Europäische Rat, da sitzen die Staats- und Regierungschefs, heißt für Frankreich Macron, für uns jetzt aktuell Olaf Scholz, für Polen Donald Tusk und die sind damit natürlich gemeint, damit da jeder noch einmal folgen kann.
Genau. Damit jeder weiß, worum es geht, ganz genau. Und es gibt noch andere Formationen, wo dann auch die Fachminister in den Ratsarbeitsgruppen zusammenkommen oder in den Ministerräten. Aber das ist es genau, der Europäische Rat. Das sind die Staats- und Regierungschefs. Und die haben in der Europäischen Union nach wie vor, weil sie ja auch diejenigen sind, die die Europäische Union gegründet haben und die Souveränität übertragen haben, das letzte Wort. Und so ist es eben auch, und das steht in den europäischen Verträgen drin, bei der Wahl der oder des Präsidenten der Europäischen Kommission, also dem obersten Beamten, dem Verwaltungschef der Europäischen Kommission. Das ist ein sehr mächtiges Amt, auch politisch sehr einflussreich. Und den oder die Kandidatin da auszusuchen, das obliegt zum Schluss dem Europäischen Rat. Und nun ist es aber so gewesen, dass eben die europäischen großen Parteien im Europaparlament sich verabredet haben und gesagt haben, es wäre doch aber schön, wenn in der europäischen Demokratie die Wähler da das letzte Wort haben. Und das ist ja auch eine gute Idee, die unterstütze ich auch total. Nur mit dieser Kommunikation und dieser Idee in einen Wahlkampf zu gehen, ohne eine verbindliche Zusage der Staats- und Regierungschefs zu haben, die ja die letztendliche Wahl des Präsidenten dann hinterher verantworten, dass sie sich auch wirklich in jedem Fall daran halten. Das ist natürlich schwierig, kommunikativ, politisch schwierig. Und es war eben so, dass viele im Rat gesagt haben, ja, ja, das machen wir schon, aber es eben nicht verbindlich und juristisch ausverhandelt zugesagt wurde. Und deswegen hat Macron, das kann man auch an einer Person festmachen, gesagt, den Weber mag ich nicht, den finde ich nicht gut, ich will einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin, hat dann jemanden anderen von der größten Partei, die die Wahl gewonnen hat, nämlich der EVP, meiner Partei, vorgeschlagen. Und das ist sozusagen in der Kommunikation ein absolutes Desaster, aber die Verantwortung liegt eben bei mehreren Seiten. Wenn man so etwas kommuniziert, dann muss das auch vorher verbindlich verabredet sein, dass das so kommt. Denn so wurde es ja kommuniziert. Es wurde ja gesagt, wenn man so wählt, dann passiert das. Und das war eben juristisch nicht abgesichert. Das war ein großer Fehler.
Da wäre jetzt einmal die Nachfrage, liegt dann die Schuld, Sie haben jetzt von geteilter Verantwortung gesprochen, bei wem liegt denn dann da die Hauptschuld? Beim Europäischen Rat, der nicht dieses Prinzip befolgt hat, oder bei dem Europäischen Parlament, das ja letzten Endes auch Frau von der Leyen nicht hätte wählen müssen?
Naja, also der Europäische Rat hat ja ganz eindeutig kommuniziert, dass er den Kandidaten des Europäischen Parlaments, nämlich Manfred Weber, ablehnt. Insofern war das dann klar in der Situation. Nein, die Verantwortung, und darauf wollte ich hinaus, es gab eine politische Kommunikation, deren Konsequenz so nicht verbindlich verhandelt war. Ne? Also die vor allen Dingen die Fraktionen im Europäischen Parlament, aber auch einige andere Politiker haben das so kommuniziert, als ob das so wäre. Das war aber nicht so. Und nun kann man natürlich, wenn zwei sich streiten und sich nicht einigen, dann kann man immer schön fragen, aber wem liegt denn jetzt die Hauptverantwortung, dass sie sich nicht geeinigt haben?
Der Punkt wäre dann ja,
demjenigen, der den Vorschlag macht, oder demjenigen, der sagt, den Vorschlag will ich aber nicht.
Punkt wäre dann ja, das Parlament hat dann ja aber letzten Endes zugestimmt. Das Parlament hätte ja auch Frau von der Leyen nicht wählen können und sagen können, wir bestehen auf dem Spitzenkandidatenprinzip.
Ja, dann hätte es aber keinen Präsidenten der Europäischen Kommission gegeben, weil der Rat den zu bestätigen hat. Also wenn der Rat Nein sagt, dann wäre keine Möglichkeit für das Europäische Parlament gewesen, das hatten sie ja gemacht, Weber vorzuschlagen. Und wenn der Rat dann sagt Nein, dann kann das Europäische Parlament nichts mehr machen. So sind halt die Verträge. Und das hätte man halt vorher anders verhandeln müssen. Das Europäische Parlament hätte natürlich zum Rat gehen können und sagen können, wir möchten jetzt die Kompetenz. Wir wollen verbindlich wählen, wer Präsident der Europäischen Kommission wird. Und da wäre meine Vermutung gewesen, dass der Rat dann gesagt hätte, ja, was kriegen wir denn im Austausch dafür? Ja? Denn der Rat.
Aber würden Sie das befürworten?
Würde ich das befürworten? Ich finde, es wäre eine gute Sache, wenn der Spitzenkandidat entsprechend der Mehrheiten im Europäischen Parlament gewählt wird, weil das ein Mehr an Demokratie bedeutet. Aber nochmal, damit das erreicht werden kann, muss vorher das mit den Mitgliedstaaten verhandelt werden und vertraglich fixiert werden. Ich würde das befürworten, dass man dazu kommt. Das ist aber nicht geschehen. Und die letztendliche Entscheidung darüber haben nach den Verträgen die Mitgliedstaaten, weil die müssten da ihre Kompetenz aufgeben. Und das werden schwierige Verhandlungen. Ich denke schon, dass wir mit der Zeit dahin kommen, weil wir die Europäische Union ist immer demokratischer geworden. Na, als wir angefangen haben, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, da gab es überhaupt noch gar kein Europaparlament. Und inzwischen sind wir kurz davor, dass das Europaparlament auch selber Gesetzentwürfe nicht nur vorschlagen, sondern auch einbringen kann. Die haben eine Mitverantwortung beim Budgetrecht. Also der europäische Haushalt kann auch ohne das Europäische Parlament nicht mehr beschlossen werden. Also die Schritte sind da, aber es müssen noch weitere gegangen werden. Okay. Aber das geht in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat natürlich nur in Einvernehmlichkeit. Man kann nicht einfach herausposaunen, so jetzt machen wir es anders, ohne dass die anderen dazu verbindlich zustimmen.
Dann gehen wir einmal zum nächsten Thema weiter. Ich würde Sie nur einmal kurz, also Sie verurteilen so, wie das da passiert ist. Also Sie stimmen da nicht ganz mit überein, sagen wir es so. Und Sie würden das unterstützen, dass man das Spitzenkandidatenprinzip dann auch einhält, wenn man das dann letzten Endes in die Umsetzung bekommt.
Nochmal, ich würde dafür werben, dass man das Spitzenkandidatenprinzip zwischen Parlament und Kommission so verhandelt, dass man eine eindeutige Regelung hat. Und an die muss man sich dann auch halten. Es war ein Fehler, so zu tun, als hätte man die schon, obwohl sie in Wirklichkeit noch gar nicht bestand.
Okay, also wenn es nach Ihnen geht, würde sowas nicht nochmal passieren.
Auf keinen Fall, das dürfen wir uns nicht nochmal erlauben.
Dann kommen wir einmal kurz zur Transparenz. Es gab ja auch im Europäischen Parlament einen Korruptionsskandal, auch mit der Präsidentin vom Parlament. Dann gab es auch in letzter Zeit, da ging es um Reisekostenabrechnungen und ähnliches. Kurze Frage nur dazu. Würden Sie sich dafür mehr Transparenz einsetzen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Transparenzregelungen sind schon nicht schlecht, aber da kann man weiter dran arbeiten. Vor allen Dingen müssen sie auch konsequent umgesetzt werden. Es ist völlig klar, also Bestechungsskandale oder auch Abrechnungsbetrug, denn das ist es ja, wenn man eine Dienstreise abrechnet, die man gar nicht antritt oder die zu einem ganz anderen Zweck vergangen wird. Das sind eben auch Straftaten. Und da ist für mich völlig klar, dass es ein Unding, das erwarte ich als absolutes Minimum von einem Abgeordneten, dass er sich an die Strafvorschriften hält. Das muss sein. Aber auch im Weiteren bin ich für Transparenz. Da ist das Europäische Parlament schon sehr weit, aber das muss eben auch gelebt werden. Und da kann sich auch jeder Europaabgeordnete an die eigene Nase fassen.
Okay, vielen Dank. Das ist ja auch eine Frage, in der es ein bisschen um Vertrauen der Wähler und Wählerinnen geht
Ja.
und dementsprechend auch ein wichtiges Thema. Wir gehen dann einmal weiter zum eine Frage zum Rechtsruck. Rechtsruck in dem Sinne nicht rechte Parteien, sondern da geht es um die extremen Rechten und da ist die Frage, wie umgehen mit einem bevorstehenden Rechtsruck im Europäischen Parlament?
Also, das ist eine schwierige Frage für jede Demokratie. Die gleiche Diskussion haben wir natürlich hier auch in, vor allen Dingen jetzt in den anstehenden Landtagswahlen. Vorweg schicken möchte ich aber natürlich mal, also erstmal ist in der Demokratie natürlich der Wählerwille ausschlaggebend. Das hatten wir eben ja auch schon bei der Diskussion zum Spitzenkandidatenprinzip. Also das absolute Minimum in einer Demokratie muss sein, dass der Wählerwille in den politischen Entscheidungen auch repräsentiert wird. Und das ist zu gewährleisten. Und dann ist halt die nächste Frage, wie man sich inhaltlich mit diesen Positionen auseinandersetzt. Natürlich wünsche ich mir auch, dass wir ein Europaparlament haben, wo die Rechtsextremen und aber auch die Linksextremen, vor allen Dingen auch, weil beide Seiten teilweise stark antieuropäisch da unterwegs sind und auch die Europäische Union teilweise ablehnen und abschaffen wollen, dass die natürlich möglichst wenig Einfluss haben. Das ist ganz klar. Jetzt muss man aber im Europäischen Parlament auch nochmal differenzieren. Die Parteienlandschaft sieht in Gesamteuropa anders aus als in Deutschland. Also im Europäischen Parlament gibt es auch noch eine Fraktion, die auf deutsche Verhältnisse zwischen der CDU, zwischen dem konservativen Teil der CDU und bei uns der AfD liegen würde. Die nennt sich im Europäischen Parlament EKR, Europäische Konservative und Reformer. Solch eine Partei haben wir zumindest in einer größeren Zahl hier in Deutschland nicht. Im Bundestag haben wir keine Partei vertreten, die dieser Parteienfamilie angehört, die da einen Fraktionsstatus hätte oder sowas. Und da muss man dann auch genau differenzieren. Also ich bin eben kein Freund davon. Sie haben das ja eben sehr schön getan. Sie haben gesagt, es geht um rechtsextreme Parteien. Ich bin eben kein Freund davon zu sagen, alles rechts der Mitte ist rechts und ist schlecht. Nein, die CDU ist eine Mitte-Rechtspartei. Auch die FDP definiert sich als Mitte-Rechtspartei. Das ist natürlich völlig klar, dass es im demokratischen Auseinandersetzungen diese Parteien auch völlig legitim sind. Und es gibt auch noch rechts von der CDU etwas, was demokratisch legitim ist. Die Parteien, das sind dann häufig die Parteien, die jetzt auch in den Medien sind. Das ist Giorgia Meloni in Italien, die sich, nachdem sie ja zu Anfang eine sehr starke Rhetorik hatte, also deutlich mäßiger zeigt und überhaupt gar nicht auf dieser Schiene ist, wie das zum Beispiel Le Pen oder auch jetzt ja die AfD in Deutschland ist, dass die Europäische Union in irgendeiner Form abgeschafft gehört oder sie da nicht mitarbeitet. Ganz im Gegenteil, die versteht sich inzwischen mit Ursula von der Leyen sehr, sehr gut und arbeitet da sehr eng zusammen. Ist übrigens auch in der NATO sehr konstruktiv. Also was Westbindung angeht, gibt es da auch keine Probleme. Ist aber was den sozialpolitischen Teil angeht, also muss man auch sagen, also wirklich auch noch mal deutlich konservativer, als ich das so aus der CDU kenne. Wie man mit diesen Parteien umgeht, das muss man sich angucken. Aber da gelten natürlich dann auch demokratische Prinzipien. Wo ich große Probleme habe und auch die Zusammenarbeit sehr, sehr kritisch sehe, sind dann eben Parteien wie in Deutschland die AfD. Aber da gibt es in Europa eben auch noch andere, die die Europäische Union eigentlich grundsätzlich ablehnen, die ganz enge Zusammenarbeit mit Russland haben und Putin in den Himmel loben, teilweise ja von denen auch wohl mutmaßlich Bestechungsgelder annehmen, um diese Narrative, dass die Europäische Union irgendwie abgeschafft gehört, dann auch in Europa zu verbreiten. Das geht natürlich gar nicht. Da müssen wir auch eine starke Antwort der europäischen Demokraten haben, auf der politischen Ebene, aber auch des Rechtsstaates, um da Einhalt zu gewähren, wenn da Straftaten begangen werden. Das ist ganz klar und da möchte ich mich deutlich von abgrenzen. Das gilt aber natürlich genauso in Richtung Linksextremer. Also auch bei den europäischen Kommunisten gibt es einige, die Verfassungsprinzipien ablehnen und die Europäische Union ablehnen und die abschaffen wollen. Auch das muss natürlich bekämpft werden.
Da haben Sie Ihre Position sehr deutlich gemacht. Wir im Blick auf die Zeit gehen wir einmal zum nächsten Thema. Die EU-Erweiterung und dazu auch die Sicherheitspolitik. Befürworten Sie eine Erweiterung der Europäischen Union? Da geht es natürlich um die Westbalkanländer und seit neuerem auch die Ukraine und Moldawien. Befürworten Sie eine Aufnahme dieser Staaten? Also sind Sie für eine Erweiterung?
Um es kurz zu machen, ja. Und um es ein bisschen zu erläutern, muss ich einmal ausholen, dass die bisherigen Erweiterungen ja immer sozusagen im gegenseitigen Interesse der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union lagen und insbesondere darauf geguckt wurde, dass die Länder in die Europäische Union passen, in den europäischen Binnenmarkt reinpassen und dass sie alle Kriterien erfüllen. Und das muss auch weiterhin gelten, auch für diese Osterweiterung. Aber gerade bei der Aufnahme der Gespräche mit der Ukraine und mit Moldawien ist jetzt neuerdings ein ganz neuer Aspekt hinzugekommen, der bei den bisherigen Erweiterungsrunden, wenn überhaupt, nur eine ganz geringe Rolle gespielt hat. Und das ist die geostrategische Ausrichtung der Europäischen Union. Also bei der Aufnahme der Ukraine und auch von Moldawien, da spielte natürlich der russische völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine und die Frage, wie Russland weiter auch mit seinen direkten Nachbarn in Osteuropa umgeht, eine ganz große Rolle. Und deswegen war es auch richtig, da ein klares und deutliches Signal für die europäische Perspektive dieser Länder zu geben. Allerdings fängt dieser Prozess natürlich jetzt erst an und die Voraussetzungen, die Regelungen, die da eingehalten werden müssen, damit die Ukraine und Moldau in den europäischen Binnenmarkt auch vollständig integriert werden können, die müssen gelten. Und das ist ein langer Weg für beide Länder. Man sieht das ja auch an den Balkanländern, die teilweise über 10, fast schon 20 Jahre verhandeln. Das kann sehr langwierig werden. Viel schneller sehe ich das bei der Ukraine auch nicht, bis sie diese ganzen Voraussetzungen erfüllen können. Aber wichtig ist, dass in der Kommunikation auch aus geostrategischen Überlegungen ganz klar gesagt wird, die Perspektive ist da. Wir wollen den Weg mit euch gemeinsam gehen. Und wir stehen auch bereit, wenn ihr unsere Werte teilt, wenn ihr unsere Regelungen anerkennt, euch aufzunehmen und euch auch ein Stück weit vor Russland zu schützen.
Vor Russland zu schützen, Sicherheitspolitik. Die europäische Armee ist ja auch immer wieder ein Thema. Und ja, da gab es ja auch Äußerungen von Katharina Barley, der Spitzenkandidatin der SPD, in Richtung einer Atombombe für die Europäische Union. Das Thema würde ich einmal an Sie kurz weiterreichen. Ja, also gerne. Wie stehen Sie dazu?
Also ich bin ein sehr, sehr großer Befürworter einer starken und vor allen Dingen immer weiter vertieften europäischen Verteidigungspolitik. Ganz klar. Ich sehe so ein Schlagwort wie eine europäische Armee dabei als ein gutes Fernziel. Das ist ein schönes Bild, um zu zeigen, dass man immer weiter und immer enger zusammenarbeiten möchte. Das ist auch bitter nötig, denn wir haben in Europa vor allen Dingen im Vergleich zu den Vereinigten Staaten ein völlig zersplittertes Verteidigungssystem. Gerade auch im Bereich der Verteidigungsindustrie kostet das sehr viel Geld und ist sehr, sehr ineffizient. Das muss besser werden und da müssen wir vor allen Dingen in der jetzigen Situation auch jetzt ganz konkret liefern. Und um zu sagen, Mensch, da wollen wir immer weiter zusammenwachsen, ist so ein Schlagwort wie europäische Armee ein schönes Bild. Letztendlich wird natürlich die Frage sein, ob nicht eine europäische Armee, so ähnlich wie bei einer NATO-Armee, dann nicht doch aus Streitkräften der einzelnen Nationalstaaten besteht, die dann europäisch geführt werden. Aber das wird dann im Einzelnen zu sehen sein. Klar ist das Ziel, was auch von 80% in Deutschland und selbst europaweit von deutlich über 70% immer unterstützt wird. Wir brauchen ein stärkeres Engagement der Europäischen Union im Bereich der Verteidigungspolitik. Und da stehe ich voll dahinter. Was ich nicht so schön fand, war dieses Hineinwerfen in diese ja sehr wichtige und wirklich jetzt existenzielle Frage, wie man das hinkriegt von der europäischen Atombombe, weil eben auch gerade Experten sagen, also das ist unrealistisch. Also dass jetzt Frau von der Leyen so einen roten Koffer kriegt und auf den Knopf drückt, damit eine Atombombe losfliegt, das ist einfach so weit von der Realität entfernt und auch technisch und organisatorisch so schwer umzusetzen, dass jemand wie Putin, an den sich so eine Kommunikation ja ein Stück weit auch richtet, da wahrscheinlich eher lacht, als dass er Respekt davor hat. Und deswegen würde ich diese Diskussion lieber sachlich fundiert führen und sagen, wir brauchen eine Diskussion darüber, wie die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegebenenfalls auch gemeinsam die atomare Abschreckung innerhalb der EU organisieren. Und das ist auch nicht unrealistisch, denn da hat Präsident Macron gerade auch in Richtung Deutschland mehrfach die Hand ausgestreckt und gesagt, lasst uns darüber ins Gespräch kommen, wir können darüber reden. Deutschland und Frankreich sind bei solchen Diskussionen immer ganz, ganz wichtig, dass wir da erstmal eine Richtung vorgeben und dann eben andere, im Moment vor allen Dingen auch Polen, dann ins Boot holen. Leider, leider hat die Bundesregierung und insbesondere auch die Partei von Frau Barley, nämlich die SPD in Form des Kanzlers, die ausgestreckte Hand da überhaupt nicht angenommen und hat dieses Gespräch bisher verweigert. Das halte ich für einen großen Fehler. Da muss man ins Gespräch kommen.
Kurze Nachfrage noch dazu, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Ein EU-Verteidigungskommissar, wäre das eine kurzfristig sinnvolle Maßnahme?
Ja, das sehe ich schon so. Es gibt ja auch einen EU-Verteidigungsausschuss, der bisher noch ein Unterausschuss des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten ist. Der sollte auch gestärkt werden. Ob dann so ein Verteidigungskommissar mit im sozusagen im Auswärtigen Amt der Europäischen Union angesiedelt ist oder schon selbstständig wird, das muss man dann im ersten Schritt sehen. Perspektivisch ist es wichtig, dass wir eigene Strukturen in der Europäischen Union weiter ausbauen. Es gibt schon ein Militärkommando der Europäischen Union, es gibt schon einen Europäischen Verteidigungsfonds. Das muss aber weiter ausgebaut und mit Leben erfüllt werden. Und da ist ein Europäischer Verteidigungskommissar ein sinnvoller nächster Schritt. Alleine reicht das aber nicht. Da bedarf es noch weiterer organisatorischer Maßnahmen, um das mit Leben zu erfüllen.
Sie hatten das auch schon einmal angedeutet, Energiepolitik. Aktuell ist es ja so, dass alle Staaten in der EU ihre eigene Energiepolitik verfolgen mit nationalen Strategien. Wären Sie dafür eine gemeinsame europäische Energiepolitik?
Ganz klares Ja. Das ist auch einer der Punkte. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, wo ich auch eine große Verantwortung, eine große Chance für die Europäische Union sehe. Nicht nur, weil ich ein großer Kritiker der aktuellen Energiepolitik Deutschlands bin, wo mir nämlich ein Energiekonzept, ein strategisches Konzept leider völlig fehlt, seit mindestens 2 Jahren, wo sich einfach die Rahmenbedingungen für die Energiepolitik massiv geändert haben. Und da brauchen wir ein neues Konzept, wo wirklich alle Maßnahmen in einem Guss sind, damit das wieder funktioniert, damit auch die Energiepreise runtergehen. Und das Gleiche brauchen wir auf europäischer Ebene, denn Energiepolitik ist so ein geostrategisches Thema, wo man einfach gemeinsam in der Europäischen Union eine deutlich höhere Schlagkraft hat, wo man zu viel kraftvolleren Lösungen kommen kann und letztendlich, wo man auch auf technischer Ebene einiges machen kann und verbessern kann. Für mich ist da ein Positivbeispiel immer die transeuropäischen Netze, also die Infrastrukturnetze, Straße, Schiene, aber auch andere Möglichkeiten, wo wir früher auch nationale Systeme hatten. Früher gab es keine europäischen Schienenstrecken oder europäischen Autobahnen. Und die nationalen Netze haben durch die strategische Ausrichtung der Europäischen Union zusammengefunden. Sie wurden miteinander vernetzt. Und jetzt haben wir eben Europastraßen oder europäische Schienennetze, wo man von Barcelona bis ins Baltikum mit dem Zug fahren kann oder eben auch mit dem Auto. Das ist ein Positivbeispiel, was sich in Teilen auch auf europäische Energienetze übertragen ließe. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns unbedingt stellen müssen.
Dann kommen wir einmal weiter. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit übrig.
Ja.
Einmal zur gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union. Auch ein sehr wichtiges Thema für unser Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Und auch ein Thema, das ja durch die Proteste, die ja jetzt nicht nur im Zusammenhang mit der Ampelregierung stehen, sondern auch viel in anderen europäischen Ländern stattgefunden haben. Polen, Frankreich, auch in Belgien, in Brüssel direkt vor dem Parlament. Was muss sich in Ihren Augen an der europäischen Agrarpolitik verändern?
Also ich bin ein großer Verfechter, dass wir in der Europäischen Union eine starke und auf die Landwirte ausgerichtete Landwirtschaftspolitik haben und auch die ländlichen Räume fördern. Denn wenn die Landwirte nicht arbeiten in Europa, dann haben wir nichts mehr zu essen. Das ist also eine ganz wichtige, strategisch wichtige Industrie. Und man muss auch sagen, die leisten wirklich gute Arbeit. Wir haben hier in Europa mit die hochwertigsten Lebensmittel, die es weltweit gibt. Und die gilt es auch zu erhalten. Die Bauernproteste sind ein gutes Beispiel dafür, dass sich inzwischen auch so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit herausbildet, denn die Bauern haben teilweise sehr stark auch miteinander zusammengearbeitet. Also die Deutschen, die holländischen, die französischen Bauern, aber auch die spanischen und osteuropäischen haben sich auch gegenseitig unterstützt. Das unterstütze ich auch ausdrücklich. Wenn man gemeinsame Anliegen hat, dann kann man sie auch gemeinsam vortragen. Meine Partei, also die Christdemokraten im Europäischen Parlament, die EVP-Fraktion, haben ein Grundsatzpapier, den European Farmers Deal, beschlossen, schon vor der Wahl. Und da die Neuausrichtung der europäischen Landwirtschaftspolitik im Einzelnen dargestellt. Die Kernforderungen sind, dass wir weiterhin die Landwirte und die ländlichen Räume unterstützen, sodass sie auch den Herausforderungen, die mit der Zukunft kommen, dass die landwirtschaftliche Produktion noch mehr in Richtung CO2-Neutralität weiterentwickelt wird, dass sie die hohen Anforderungen, die jetzt schon enorm hohen Anforderungen an die europäischen Lebensmittel auch weiter erfüllen können und auch weiterentwickeln können. Und auch die Biodiversität im ländlichen Raum erhalten bleibt, von denen ja auch die Bauern profitieren, wo sie auch teilweise darauf angewiesen sind, dass die auch wirklich umgesetzt werden können. Denn es kann meiner Meinung nach nicht angehen, dass wir von den Bauern immer nur mehr fordern, aber sie dabei nicht auch mehr unterstützen. Deswegen ist es wichtig, dass die Mittel für die Landwirtschaft und die ländlichen Räume mindestens erhalten bleiben, dass aber bei der Verteilung und der Vergabe der Mittel auch ganz deutlich geguckt wird, dass Bürokratie abgebaut wird, dass Nachweispflichten vernünftig organisiert werden, damit die Bauern und die landwirtschaftlichen Betriebe die auch vernünftig wirklich einhalten können. Und dass wir, wenn wir neue Anforderungen stellen, dafür auch Alternativen anbieten, dass wir also in Grundlagenforschung und in Forschung überhaupt für landwirtschaftliche Technologien in Europa investieren und diese dann auch unseren Landwirten und der Landwirtschaft zur Verfügung stellen, damit sie auch unsere Anforderungen erreichen können. Und das sind so die Kernforderungen für die Landwirtschaftspolitik im European Farmers Deal und da stehe ich sehr dahinter. Wichtig ist aber auch, dass wir insgesamt einfach eine Wertschätzung für die Bevölkerung im ländlichen Raum und für die Landwirte haben. Denn, und davon bin ich überzeugt, in Europa haben wir zwar großartige Städte, aber eben auch wunderschöne Landschaften. Und Stadt und Land können nur gemeinsam nach vorne gehen und nur gemeinsam existieren und nicht gegeneinander. Und dafür werbe ich ganz stark.
Dann kommen wir einmal zu Europa in MV. Sie haben das ja schon erwähnt, dass Sie im Europaministerium in Schwerin arbeiten und dass Sie auch da in die Brexit-Verhandlungen mit einbezogen waren. Wie können Sie da von Ihren Berufserfahrungen und Ihrer Expertise in Brüssel profitieren? Das können Sie, nehme ich mal an. Welche Erfahrungen können Sie damit einbringen und auch konkret die Nachfrage zu den Brexit-Verhandlungen? Also wie stellt man sich das vor und was genau wurde da verhandelt?
Ja, also natürlich, da bin ich in der Tat, freue ich mich auch, dass ich die Berufserfahrung aus den letzten 8 Jahren da aktiv mit einbauen kann. Klar, wenn man Europa schon mal aus Ländersicht gesehen hat und sich mit den Themen auseinandersetzt, und das tue ich ja nun täglich in meiner Arbeit, dann fällt es einem sicherlich auch leichter, da reinzukommen und vor allen Dingen auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Denn die Länderperspektive ist in Brüssel nicht besonders stark vertreten, also über den ADR etwas und über die Vertretungen der Landesregierung in Brüssel. Aber das lohnt sich eben, auch Probleme von verschiedenen Seiten anzuschauen. Und ja, wenn Sie jetzt konkret nach den Brexit-Verhandlungen fragen, ich war in der Tat der Brexit-Koordinator für die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Und das gestaltete sich so, dass vor allen Dingen in der Vorbereitung des Austritts Großbritanniens natürlich viele, viele Einzelfragen zu klären waren. Da ging es teilweise auch wirklich in spezifische Fachfragen, zum Beispiel in der Fischereipolitik, aber auch in der Agrarpolitik, in der Wirtschaftspolitik, wie in Zukunft eben Exporte noch möglich sind. Aber gerade Mecklenburg-Vorpommern war auch an den Fischereiquoten und welche Regelung da getroffen wird, sehr interessiert. Und was da gemacht wurde, ist, dass es einen Bund-Länder-Arbeitskreis gab, wo sich also die Bundesregierung mit ihren aktuellen Informationen mit den Ländern zusammensaß, über den aktuellen Stand informierte und die Länder dann ihrerseits über ganz konkrete fachliche Probleme auch berichteten. Also zum Beispiel hat der Fischereiexperte aus Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit seinem Kollegen aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium über dieses Problem dann der gesammelten Runde vorgetragen. Und da kam es auch häufig dazu, dass bestimmte Sachen der Bundesregierung noch gar nicht bekannt waren, dass zum Beispiel die Länderministerien darauf hingewiesen haben, dass ja auch einige britische Staatsbürger als Landesbeamte Englischlehrer in den Schulen in Deutschland waren und hoffentlich nach wie vor sind, dass das aber dann in Zukunft nicht mehr geht, weil ja nur EU-Bürger Landesbeamte, also Beamte in den Mitgliedstaaten werden konnten und das Britische Königreich dann austrat. Und in solchen Detailfragen dann Lösungen zu finden, wie man eine vernünftige Lösung hinbekommen konnte, das war also sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen hat es mir aber gezeigt, wie komplex, wie schwierig und man muss es auch sagen, wie desaströs für ein Land und eine Wirtschaft der Austritt aus Europa ist. Und das sieht man ja auch im Moment vor Ort in Großbritannien, wo teilweise es schon schwierig ist, in den Supermärkten noch frisches Gemüse zu bekommen und wo trotz Arbeitskräftemangels eine grassierende Armut bei Geringverdienern herrscht, weil einfach diese wirtschaftlichen Verwerfungen so groß sind, wie vorher das auch alle angekündigt haben. Und das drückt sich ja darin aus, dass jetzt inzwischen auch eine deutliche Mehrheit eigentlich wieder am liebsten wieder der EU beitreten möchte und den Brexit für eine schlechte Idee hält. Aber das ist eine Perspektive, die erst mittel- bis langfristig überhaupt wieder in Frage kommt. Ich glaube da noch nicht ganz dran.
Auf jeden Fall spannend. Landesbeamte aus dem Vereinigten Königreich, das sind, glaube ich, Detailfragen, die einem nicht direkt in den Sinn kommen, wenn man sich Brexit oder auch von der teilweise sehr rechtsextremen Ecke mit dem Austritt Deutschlands aus der EU beschäftigt. Das sind Detailfragen, die sind einem wahrscheinlich sonst gar nicht bewusst. Sehr spannend. Danke für den Einblick.
Sehr gerne.
Dann haben wir noch zwei kurze Themen und dann kommen wir zur Schnellfragerunde. Klimaschutz und Ostsee. Sind die Klimaschutzbemühungen der EU ausreichend und kann sich die EU noch mehr für den Schutz der Ostsee einsetzen, wenn Sie sich kurz fassen könnten?
Ja, also meine ganz kurze Antwort ja und ja. Ein bisschen differenzierter möchte ich aber nun schon sein. Also der European Green Deal ist das größte Einzelprogramm, die größte einzelpolitische Maßnahme, die Europäische Union bisher je beschlossen hat. Und wenn der richtig und wirtschaftlich vernünftig umgesetzt wird, Sie hören schon, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, damit der auch wirklich vernünftig umgesetzt wird. Aber wenn das passiert, dann ist das die Grundlage, um weiterhin auch eine gute und ausreichende Klimapolitik in der Europäischen Union zu machen und das Ziel der Klimaneutralität dann auch zu erreichen. Wichtig ist dabei, dass das eben wirtschaftlich sinnvoll auch geschieht. Denn Sinn macht das Ganze nur, wenn uns das andere Kontinente und andere Volkswirtschaften auch nachmachen. Aber da bin ich guter Dinge, dass das passiert. Aber da muss man dranbleiben. Was den Zustand der Ostsee angeht, natürlich kann der noch weiter verbessert werden. Allerdings gehört zur Wahrheit dazu, dass der größte Verschmutzer der Ostsee im Moment Russland über seinen Ostseezugang in St. Petersburg ist. Auch da muss die Europäische Union aber natürlich ran und die Russen auch beim Wort nehmen, dass sie da nicht weiterhin ganz viele Abfälle verklappen. Das ist im Moment das größte Problem. Die anderen EU-Anrainerstaaten haben da schon sehr große Schritte gemacht. Das muss natürlich weitergehen, um insbesondere auch den Fischbestand der Ostsee wieder zu erhöhen. Aber wenn Russland das komplett konterkariert, indem sie weiterhin Giftmüll in die Ostsee kippen, dann kann das natürlich nicht hundertprozentig funktionieren. Und da müssen wir ran.
Junge Menschen und soziale Gerechtigkeit, wenn ich das einmal kurz als letztes Thema verbinden kann. Wie kann man sich noch mehr für junge Menschen einsetzen? Sie haben ja selber auch schon von Ihren Erfahrungen mit dem Interrail-Ticket berichtet.
Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass wir die jungen Menschen an Europa teilhaben lassen. Also Interrail ist da ein gutes Beispiel. Wir setzen uns auch von der CDU dafür ein, dass Interrail-Tickets in Europa den jungen Menschen auch wirklich zur Verfügung gestellt werden. Dass sich jeder einmal leisten kann, durch Europa im Zug zu fahren. Fand ich eine ganz, ganz tolle Erfahrung als junger Mensch gleich nach dem Abitur. Das ist was, wo man Europa eben vor Ort kennenlernt. Und noch wichtiger finde ich die Erasmus-Programme. Häufig denken ja die Leute, dass Erasmus sowas für Studenten ist. In Wirklichkeit gibt es aber inzwischen Erasmus Plus, ein viel, viel größeres Programm, wo auch jeder Lehrberuf die Möglichkeit hat, mal eine gewisse Zeit, ein halbes Jahr oder ein Jahr, in der Ausbildung in einem europäischen Nachbarland zu verbringen. Und das ist wirklich eine ganz interessante Sache. Das müssten viel mehr junge Menschen machen. Und da würde ich mich auch aktiv als Europakandidat weiterführen einsetzen, dass man das den jungen Menschen auch sagt, dass man da diese Chancen vermittelt, damit sie auch wirklich wahrgenommen werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig, denn Europa kann nur richtig funktionieren, wenn wir uns kennenlernen und miteinander in diesem Europa leben. Und dafür ist das eine ganz tolle Voraussetzung.
Dann kommen wir vor der Schnellfragerunde noch einmal zu der Frage, warum sollten die Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei Ihnen und der CDU machen?
Also ich freue mich sehr darauf, die Chance zu bekommen, in der Europawahl anzutreten, um Mecklenburg-Vorpommern kompetent und kraftvoll in Europa zu vertreten. Mecklenburg-Vorpommern braucht eine starke Stimme im Europaparlament, damit wir die Vorteile der Europäischen Union erhalten können, aber damit wir Europa auch besser machen können. Dafür setze ich mich ein und dafür bitte ich eben auch um die Stimme. Und da bin ich mir auch, da gehe ich ganz selbstbewusst ran und sage, ich möchte eben Teil wieder der größten Fraktion im Europaparlament werden, der EVP. Und um das zu unterstützen, bitte ich eben die Menschen, mir ihre Stimme in der Europawahl zu geben.
Dann kommen wir zur Schnellfragerunde. Einmal kurz erklärt, ich gebe Ihnen zwei Begriffe. Ist recht kontrovers und auch teilweise sehr zugespitzt. Das ist der Sinn dieses Formates. Und Sie entscheiden sich dann schnellstmöglich. Und wenn da irgendwas Ihnen auf der Seele brennt, können wir danach gerne nochmal kurz drauf eingehen.
Sehr gerne.
Sind Sie bereit?
Ja.
Euro oder D-Mark?
Euro.
Glyphosat oder Biolandwirtschaft?
Mehr Biolandwirtschaft.
Lieferkettengesetz oder Kinderarbeit?
Lieferkettengesetz. Mit Einschränken.
USA oder Russland?
USA.
LNG oder Windkraft?
Am besten eine Kombination.
Verbrenner oder Elektro?
Bis auf Weiteres beides.
Gentechnik oder Bio?
Mehr Bio, aber Forschungsmöglichkeiten für Gentechnik belassen.
Klimawandel oder Klimaschutz?
Das schließt sich für mich nicht aus, beides.
Fahrrad oder Auto?
Für den Sport Fahrrad, aber um im Land in Mecklenburg-Vorpommern rumzukommen, braucht man ein Auto.
Das stimmt natürlich in der ländlichen Region. Ostsee oder Malle?
Ostsee.
EU-Mitgliedschaft oder Austritt? Das haben wir eigentlich
EU-Mitgliedschaft. EU-Mitgliedschaft, ganz eindeutig.
Offene Grenzen oder Abschottung?
Da würde ich mich in der Mitte verordnen.
EU-Erweiterung oder engere Zusammenarbeit?
Das eine kann oder das andere nicht funktionieren.
Mercosur-Abkommen oder TTIP?
Ich bin ein Freund des Freihandels, wenn er richtig gemacht ist. Am besten bräuchten wir mehr richtig gute Freihandelsabkommen. Also sowohl als auch.
Einstimmige Entscheidung oder Mehrheitsentscheidung?
In den großen und wichtigen Fragen brauchen wir in der Europäischen Union mehr Mehrheitsentscheidungen. Bei dem Klein-Klein, da sollte es bei der Einstimmigkeit auch bleiben.
Asylverfahren an den Außengrenzen oder im Inland?
Grundsätzlich an den Außengrenzen.
Nationale Souveränität oder europäische Integration?
Beides. Aber mehr europäische Integration.
Atomkraft oder erneuerbare Energien?
Beides. Aber mehr erneuerbare Energien.
Größere oder kleinere Fangquoten in der Ostsee?
Bis der Fischbestand sich nicht wieder erholt hat, leider keine größeren Fangquoten in der Ostsee.
Bargeld oder Karte?
Mehr Karte, aber manchmal braucht man noch Bargeld.
Zuckersteuer oder Diabetes?
Diabetes auf keinen Fall. Zuckersteuer nur in einer vernünftigen Art und Weise.
Ja, ist natürlich sehr überspitzt, das besonders auch das Letzte, weil das natürlich die beiden Extreme darstellt. Ja. Aber spannende Fragen, würde ich sagen. Dann kommen wir einmal zur Abschlussfrage.
Ja.
Kommen Sie nach der Wahl nochmal zu uns in den Podcast?
Auf jeden Fall. Egal wie sie ausgeht, würde ich mich freuen, wieder im Podcast zu sein. Aber das sage ich Ihnen ganz eindeutig zu. Wenn, so wie es jetzt aussieht, es klappen könnte, ins Europäische Parlament zu kommen, dann werde ich auf jeden Fall mehr und nicht weniger beim EEZ sein.
Das freut uns natürlich alle im Team, das zu hören. Dann haben Sie noch einmal die Möglichkeit, auf Ihre Wahlkampftermine hinzuweisen oder auf Ihre Internetpräsenz.
Da würde ich darauf hinweisen, dass man auf meiner Homepage, Jascha Dopp, meine Social-Media-Profile, insbesondere LinkedIn, auch Jascha-Dopp, Facebook, auch den Namen Jascha Dopp und Instagram, ebenso Jascha-Dopp, finden kann. Und da mache ich ganz aktiven Wahlkampf mit Erklärvideos, aber auch mit meinen Positionen und meinen Meinungen. Und da lade ich jeden ein, gerne mal vorbeizuschauen. Und da wird es auch eine Spalte geben, wo die Termine dann angekündigt sind.
Super, das war es dann auch schon mit unserem Podcast. Ihr könnt euch gerne auf den genannten Kanälen noch weiter zu Herrn Dopp informieren. Und dann Dankeschön für das Gespräch. Und,
ja, ich danke.
Alles Gute und eine erfolgreiche Zeit für Ihren Wahlkampf.
Ja, Dankeschön. Es hat wirklich Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.